Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller und mit einem ungewohnten Blick auf ein Thema, das uns in letzter Zeit eigentlich dauernd beschäftigt. Ich spreche vom Populismus, der sich immer mehr ausbreitet und der sich dabei von den Rändern des politischen Spektrums in die Mitte der Gesellschaft hinein bewegt. Das geht jetzt aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor, deren Ergebnisse dieser Tage veröffentlicht worden sind. Knapp jeder dritte Wahlberechtigte in Deutschland unterstützt demnach populistische Positionen. Und das ist nicht gut, oder? So zumindest der Konsens. Unser Gast heute in Sein und Streit sieht das ganz anders. Die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe. Sie ist eine der einflussreichsten Linksintellektuellen der Gegenwart. Sie ist Professorin für politische Theorie an der University of Westminster und sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Erforschung politischer Prozesse und der Weiterentwicklung der Demokratie. Lange hat sie das zusammen mit ihrem Ehemann, dem kürzlich verstorbenen argentinischen Theoretiker Ernesto Laclau, gemacht. Ihr gemeinsames Buch »Hegemonie und radikale Demokratie« gilt als postmarxistisches Standardwerk. Chantal Mouffes aktuelles Buch trägt nun auf Deutsch den Titel »Für einen linken Populismus« und sorgt schon jetzt für Diskussionsstoff. Nicht weiter verwunderlich vor dem Hintergrund einer Situation, dass populistische Stimmungen sich derzeit verstärken. Chantal Mouffe, eine vor kurzem veröffentlichte Umfrage in Deutschland hat gezeigt, rund 30% der Wähler neigen zu populistischen Positionen. Und die meisten politischen Kommentatoren betrachten diese Entwicklung mit Sorge. Wie sehen Sie das?
Well, you know, it all depends what you understand by populism.
Das kommt natürlich darauf an, was wir unter Populismus verstehen. In Europa, anders als in den USA oder Lateinamerika, wird der Begriff des Populismus normalerweise verwendet, um Ansichten, die gegen den dominanten Konsens gerichtet sind, zu stigmatisieren. Jeder, der der aktuellen neoliberalen Hegemonie kritisch gegenübersteht, ist automatisch ein Antidemokrat und ein Populist. Meine Arbeit stellt den Versuch dar, zu analysieren, was Populismus ist, jenseits der simplen Zurückweisung des Populismus durch die Medien.
And this is why in my book I say we need to have an analytical approach to populism.
Deshalb sage ich in meinem Buch, dass wir in Bezug auf den Populismus eine analytische Herangehensweise brauchen, die klar macht, dass Populismus nicht einfach nur eine Ideologie ist und definitiv keine Regierungsform. Viele Leute glauben das ja. Oh, das ist ein populistisches Regime. Populismus ist noch nicht einmal ein spezifischer Inhalt. Es ist einfach nur eine Strategie der Konstruktion politischer Grenzlinien. Damit will ich, wie schon in vielen Schriften zuvor, zum Ausdruck bringen, dass Politik parteilich ist. Politik betrifft kollektive Identitäten, die von uns selbst geschaffen worden sind. Um nun uns zu definieren, muss man ebenso ein Sie kreieren. Das verstehe ich unter der Konstruktion einer politischen Grenzlinie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese zu errichten. Der Marxismus zieht die Trennlinie zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie. Der populistische Ansatz sagt, die Trennung verläuft zwischen dem Volk und dem Establishment, uns hier unten und euch da oben sozusagen. Das sagt aber noch nichts über einen bestimmten Inhalt aus.
Because when you say the people and the establishment, you can define the people in many different ways and also the them. And for instance, this is why I think that one can distinguish and one should distinguish between what I call right-wing populism and left-wing populism.
Man kann den Begriff des Volkes und des Wir ja sehr unterschiedlich interpretieren und auch den Begriff des Sie, des Gegenübers. Deshalb bin ich der Ansicht, dass man einen Unterschied machen muss zwischen rechtem und linkem Populismus. Der rechte Populismus konstruiert das Volk meist ethnonationalistisch. Das Sie sind dann meist die Immigranten. Aber man kann den Populismus allgemein eben nicht mit dieser spezifischen Konstruktion der politischen Grenzen gleichsetzen. Man kann das Volk auch anders definieren. Im linken Populismus wird das Volk nicht in nationalistischen Begrifflichkeiten definiert, sondern als die Gesamtheit der Bevölkerung mit ihren demokratischen Forderungen. Dieser Perspektive zufolge entspricht der Gegner des Volkes den Kräften der neoliberalen Globalisierung, die die Grundlage für das liefern, was ich als postdemokratische Situation bezeichne.
Populism is necessarily something that is going to go against democracy, because in my view, left populism is precisely a movement that
Populismus muss sich also nicht gegen die Demokratie wenden. Meines Erachtens ist linker Populismus eine Bewegung, die das Ziel hat, demokratische Werte, die missachtet werden, wieder zum Leben zu erwecken und zu vertiefen. In meinem Buch stelle ich fest, dass wir in populistischen Zeiten leben, da es viele Bewegungen dieser Art gegen die etablierte Ordnung gibt. Das kann entweder bei einem rechten Populismus als Hauptkraft zu autoritären Regimes führen, die die Demokratie weiter einschränken, oder es kann bei einem linken Populismus zu einer Stärkung und Ausweitung der Demokratie führen. Es bleibt demnach die Frage, was die 30% der Menschen, die Sie eben erwähnt haben, die sich selber als Populisten bezeichnen würden, unter Populismus verstehen. Populismus kann viele verschiedene Formen annehmen. Man braucht also eine analytische Unterscheidung und kann demzufolge kein moralisches Urteil über Populismus allgemein fällen.
Populism is an analytical distinction. So there is no way to make a moral judgment about populism in general.
Sie sprechen vom Populismus als einer Strategie, bei der man das Volk konstruiert, wie Sie das nennen. Rechtspopulisten würden nun vermutlich sagen, wir konstruieren gar nichts, das Volk existiert einfach. Sie dagegen sprechen vom Konstruieren. Wie ist das genau gemeint?
Let's say, in all cases, you construct the people, because the people is not there. What is there is the population.
Der Begriff des Volkes ist immer konstruiert. Das Volk an sich gibt es nicht. Was es gibt, ist die Bevölkerung. Das Volk ist ein politisches Konstrukt, immer. Auch wenn es nicht als solches erkannt wird, denn das Volk bildet keinen empirischen Referenzpunkt. Empirisch existiert nur die Bevölkerung. Erinnern wir uns daran, dass Demokratie aus dem Griechischen von Demos Kratos kommt. Die Macht des Demos, des Volkes oder der Bevölkerung, was eben sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Man kann es national definieren, wie die rechten Populisten zum Beispiel in Deutschland die Bio-Deutschen definieren würden, die Eingeborenen. Das ist ja auch schon eine Interpretation des Volkes. Es ist immer ein Konstrukt und es ist wichtig, das zu erkennen.
It's always a construction and I think it's important to recognize that.
Für diese Konstruktion, sagen Sie, braucht man einen Gegensatz von wir versus die.
Yeah. This is a point which is crucial in my work. And this relates to a certain understanding of what is politics or what is the political.
Ja, dieser Punkt ist ausschlaggebend in meinem Werk. Das bezieht sich auf ein bestimmtes Politikverständnis. Ob man Populismus als etwas Gefährliches betrachtet oder nicht, hängt stark davon ab, wie man die Beschaffenheit des Politischen wahrnimmt. Es gibt das assoziative Verständnis von Politik, was diese als eine Sphäre des freien gemeinsamen Handels betrachtet, mit dem Ziel, einen Konsens zu finden. Aber es gibt auch noch eine andere Interpretation des Politischen, die als dissoziativ bezeichnet wird. Diese hebt die Bedeutung des Konflikts und des Antagonismus hervor und geht davon aus, dass es nur dort oder dann Politik gibt, wo oder wenn es auch Konflikte gibt.
If there is politics in our societies, it's because there are conflicts. If there was no conflict, we can only have a pure administration of things.
Wenn es keine Konflikte gäbe, bräuchten wir keine Politik. Dann würde eine Verwaltung ausreichen. Aber da es Konflikte gibt, müssen Entscheidungen zwischen verschiedenen Alternativen getroffen werden und darum geht es in der Politik. Damit ist nicht jede Form von Konflikt gemeint, sondern der antagonistische Konflikt, für den es keine rationale Lösung gibt. Es geht also nicht darum, sich hinzusetzen und zu diskutieren, um einen Konsens zu finden, weil hier von Anfang an ein Konsens ausgeschlossen ist. Darum ist Politik immer parteilich. Man muss Stellung beziehen für die eine Seite oder die andere. Und es gibt kein Wir ohne ein Sie. Identitäten implizieren immer Unterschiede in Bezug auf etwas anderes. So gäbe es zum Beispiel keine Deutschen, wenn es keine Engländer oder Franzosen gäbe. Wenn alle Deutsch wären, wäre dies kein Identitätsmerkmal mehr. Wenn ich sage, dass es ein Wir und ein Sie geben muss, will ich damit nicht zum Ausdruck bringen, dass das Sie ein Feind sein muss. Es kann auch einfach etwas anderes sein. Natürlich kann es unter bestimmten Umständen zwischen den genannten Deutschen und Franzosen auch einen Konflikt geben. Man muss also bei der Konstruktion des Wir und Sie aufpassen, dass der Gegensatz nicht zu Krieg oder Bürgerkrieg führt.
This is not going to lead to war or to civil war. The problem is that We can't just say, ah, we don't like this. I start from what I call a realistic position.
Man kann nicht verleugnen, dass es Antagonismen gibt. Das wäre falsch. Gegensätze verschwinden nicht, nur weil man sie nicht wahrnehmen möchte. Wenn man eine wirklich demokratische Politik haben will, dann muss man von einer realistischen politischen Anthropologie ausgehen, die anerkennt, dass es Konflikte gibt. Dann erst kann man die Frage stellen, welche Art von Institutionen brauchen wir, damit diese Konflikte keine antagonistische Form annehmen. Die zentrale Frage der Demokratie ist nicht, wie wir einen Konsens erreichen können, denn dieser kann gar nicht existieren. Das Ziel der Demokratie muss sein, zu fragen, wie wir mit dem Dissens umgehen, wie wir ihn organisieren, wie wir Institutionen schaffen können, die uns ermöglichen, zusammenzuleben, ohne uns gegenseitig zu bekriegen.
Allow us to live together without fighting each other.
Um politische Interessen zu artikulieren, sagen Sie, Chantal Mouffe, braucht es ein Wir, das sich gegen ein Die abgrenzt. Das kennen wir ja vom Rechtspopulismus. Wir Deutschen gegen die Migranten und so weiter. Was für einen Gegensatz können denn die Linken für einen linken Populismus benutzen, um ein Volk zu konstruieren?
Well, of course, the left-wing populism does not construct the people in that way, but I can give you here maybe an example of this different construction.
Der linke Populismus hat natürlich nicht dieses Verständnis des Volksbegriffs, aber vielleicht kann ich Ihnen ein Beispiel der linken Konstruktion des Begriffs geben. In Frankreich gibt es einen klaren rechten Populismus, den Marine Le Pen vertritt, und einen linken Populismus, den Jean-Luc Mélenchon vertritt. Marine Le Pen interpretiert das Volk nationalistisch, Einheimische gegen Einwanderer, aber Jean-Luc Mélenchon hat eine ganz andere Sichtweise. Ihm zufolge sind die Einwanderer Teil des Volkes. Er teilt das Volk nicht nach Religion oder Herkunft auf. Für ihn, und das ist typisch für den linken Populismus, besteht das Volk aus unterdrückten Gruppen. Da gibt es natürlich die Arbeiterklasse, das Prekariat der Mittelklasse und allgemein die Teile der Bevölkerung, die in unterschiedlicher Weise von der Vorherrschaft einer anderen Gruppe betroffen sind. Das muss nicht unbedingt ökonomische Unterdrückung sein, das kann auch Diskriminierung sein. Linker Populismus formuliert auch Forderungen gegen Rassismus und setzt sich für feministische und ökologische Ziele ein.
So it is in fact an articulation of a variety of very heterogeneous demands in according to a strategy of left populism. And of course this are going to take specific form according to the different country.
Man sieht also, dass es sich bei der Strategie des linken Populismus um sehr heterogene Anliegen handelt. Diese können weiterhin verschiedene Formen annehmen, je nachdem, um welches Land es geht. Es ist keine abstrakte Theorie, sondern man guckt, welche Umstände in einer Gesellschaft gegeben sind und was die entsprechenden demokratischen Forderungen sind, wo jeweils eine Unterdrückung durch das System empfunden wird. Das Sie ist in diesem Fall zusammengesetzt aus all den Kräften, die die Ursachen dieser Unterdrückung ausmachen. Die Gegner sind also nicht die Immigranten, weil diese nicht für die Situation der Arbeiterklasse verantwortlich sind, sondern die großen Konzerne und die Mächte, die die Struktur des Neoliberalismus konstituieren.
So, for left populism, the opponent is not the immigrant because they are not the one which are responsible for the situation of the working class. It is the transnational corporation, the pension fund, I mean, all the power which are constituting the structure of neoliberalism.
Es gibt nun im Moment in Deutschland und auch anderswo eine Diskussion, in der oft die politischen Forderungen, zum Beispiel des Feminismus, von queeren Menschen oder auch von Menschen anderer Hautfarbe, auch von Linken, eher ausgespielt werden gegen die Interessen des sogenannten einfachen weißen Arbeiters, wie es dann gern heißt. Sie dagegen lassen es relativ einfach erscheinen, all diese heterogenen politischen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Forderungen zu einem Ganzen, zu einem Volk sozusagen zu verschmelzen. Wie geht das? Sie verwenden dort auch den Begriff der Äquivalenzkette.
Exactly. If you understand that democracy's values are equality and popular sovereignty, social justice. Then, of course, in our societies, there are many groups who feel that they are not equals.
Demokratische Werte sind ja Gleichheit, Souveränität des Volkes, soziale Gerechtigkeit. Und in unserer Gesellschaft gibt es viele Gruppen, die das Gefühl haben, nicht als gleichwertig angesehen zu werden, zum Beispiel Homosexuelle oder Frauen. Diese demokratischen Forderungen können aber natürlich auch im Konflikt zueinander stehen. Sie müssen nicht notwendigerweise übereinstimmen. Es gibt Theorien, die besagen, alle Unterdrückten hätten dieselben Ziele. Aber das stimmt so nicht. Jedenfalls häufig nicht in der Eigenwahrnehmung dieser Gruppen. So mag es Unterschiede zwischen den Interessen der Arbeiter geben und denen der Frauen zum Beispiel. Um einen kollektiven Willen des Volkes zu finden, muss man also eine Äquivalenzkette konstruieren.
What does it mean, a chain of equivalence? Well, it means that, for instance, when feminists are going to define their demands, consider they are not just going to do it in what Gramsci called a corporatist way. That is, it. Ah, this is my demand. They are going to construct it or define it in a way that takes account, for instance, of the demand of the immigrants, of the demand of the workers.
Was ist unter einer Äquivalenzkette zu verstehen? Wenn Feministinnen zum Beispiel ihre Forderungen definieren, dann so, dass auch die Forderungen der Einwanderer oder der Arbeiter mit einbezogen werden. Das heißt, wenn sie für Gleichheit eintreten, werden sie keine Lösung akzeptieren, die die Last auf eine andere Gruppe wie die der Immigranten oder Arbeiter abwälzt. Das nennt man Solidarität. Solidarität unter den Gruppen, die gegen Unterdrückung und Vorherrschaft kämpfen. Das ist nicht einfach und erfordert politische Arbeit und Übung. Aber genau das ist die Herausforderung des linken Populismus. Man muss eine Solidarität unter all diesen verschiedenen Gruppen herstellen. Was diese Gruppen gemeinsam haben, ist, dass sie alle für eine Wiederherstellung und Vertiefung, also eine Radikalisierung der Demokratie kämpfen.
And I think that what they have in common is that they all are fighting for recovering and deepening what I call a radicalization of democracy.
Sie haben schon den Begriff der Hegemonie benutzt. Der stammt von Antonio Gramsci, einem wichtigen linken Denker, der Sie stark beeinflusst hat. Ein anderer Theoretiker, auf den Sie sich beziehen, ist Carl Schmitt. Er ist ganz klar rechts zu verorten. Er war Antisemit. Er hat in Nazi-Deutschland Karriere als Jurist gemacht und die Nazis in seinen Schriften gerechtfertigt. Von ihm stammt das Konzept von Freund und Feind. Wie passen diese beiden unterschiedlichen Denker zusammen?
Well, you say Gramsci and Carl Schmitt, yeah, they are. But my relation is completely different to both of them.
Ich habe eine sehr unterschiedliche Beziehung zu Gramsci und Schmitt. Gramsci hat meine Arbeit sehr stark inspiriert, zum Beispiel sein Konzept von Hegemonie oder die Bedeutung, die er dem Kulturkampf beimisst. Schmitt dagegen ist eine Art theoretischer Gegenspieler. Schmitt ist auch im dissoziativen Konzept des Politischen verortet, indem er sagt, dass es bei Politik um ein Freund-Feind-Prinzip geht. Und da sehe ich auch wichtige Anteile. Aber natürlich zieht er andere Schlüsse daraus.
Schmitt derived from that the fact that liberal democracy for him is an unviable regime.
Für ihn ist liberale Demokratie eine nicht lebensfähige Regierungsform, weil ihre Prinzipien im fundamentalen Widerspruch zur Freund-Feind-Logik stehen. Innerhalb der Demokratie kann der zerstörerische Kampf gegen Feinde niemals legitim sein. Mein Überschneidungspunkt mit Schmitt ist der, dass ich auch von Antagonismen in der Gesellschaft ausgehe. Aber Schmitt definiert diesen Antagonismus nur zwischen Freund und Feind. Für ihn ist der Gegner notwendigerweise auch ein Feind, den es zu zerstören gilt.
And I think that if this is the case, is right. That you cannot have a democracy that all recognize that.
Wenn das der Fall wäre, hätte er recht, dass es keine Demokratie geben kann, die das akzeptiert. Aber ich glaube, dass er Unrecht hat, weil er sich nicht vorstellen kann, dass dieser Antagonismus sich auch auf andere Art und Weise manifestiert. Wir gehen von derselben Prämisse aus, nämlich der, dass es in der Gesellschaft Antagonismen gibt. Aber von dort aus negiert Schmitt die Möglichkeit einer pluralistischen Demokratie. Und mein Ziel dagegen ist es herauszufinden, unter welchen Bedingungen es möglich ist, eine pluralistische Demokratie aufrechtzuerhalten.
And my aim is to imagine how under those conditions is it possible still to have a pluralist democracy.
Ein Feind ist für Schmitt jemand, der vernichtet werden muss. Sie sprechen von Gegnern, die man ernst nehmen muss mit ihren Forderungen.
Yeah, well, an antagonism is really something in which you've got two sides. This antagonism can take a form in which.
Bei einem Antagonismus muss man sich für die eine oder die andere Seite entscheiden. Dieser Antagonismus kann die Form von Freund und Feind annehmen. Bei einem Feind sieht man in seinen Forderungen keinerlei Legitimität. Man möchte ihn zerstören. Das kann man in einer demokratischen Struktur so natürlich nicht hinnehmen. Aber ein Antagonismus kann auch die Form zweier Kontrahenten annehmen, die sich nicht als Feinde gegenüberstehen.
The difference between an enemy and an adversary is that with the adversary we've got something in common, what I call a conflictual consensus.
Der Unterschied zwischen einem Feind und einem Gegenspieler liegt darin, dass wir mit dem Gegenspieler etwas gemeinsam haben. Man nennt das einen konfliktiven Konsens. Es gibt einen Kampf, den wir versuchen zu gewinnen, aber wir erkennen das Recht des Gegners an, für seine Position zu kämpfen. Darum geht es ja in der Demokratie. Mit demokratischen Mitteln wie Wahlen kämpft man für seinen Sieg und die Hegemonie, aber nicht, indem man dem anderen das Recht verweigert, dies ebenfalls zu tun. Das nenne ich den agonistischen Kampf.
By negating the right of the other to defend his position, there is consensus on the institution of liberal democracy, but there is dissensus about their interpretation. And this is what I call the agonistic struggle.
Besteht hier aber nicht ganz klar die Gefahr, dass Menschen diesen Gegensatz eben nicht als einen zwischen legitimen Gegnern interpretieren, sondern als Gegensatz von Freund und Feind? Nicht einfach das einfache Volk gegen die Oligarchen, wie Sie es sich wünschen, sondern gegen die Migranten, die Ausländer, die Flüchtlinge und so weiter.
Well, but you always come with a danger because, well, the problem is that, yeah, of course there is a danger. But you don't solve the problem by negating the danger.
Natürlich ist das eine Gefahr, aber man löst das Problem nicht, indem man die Gefahr verleugnet. Der Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Populismus besteht doch gerade darin, dass der linke Populismus versucht, die Menschen, die dem rechten Populismus folgen, davon zu überzeugen, dass es eben nicht um einen Kampf gegen die Einwanderer geht. In Frankreich war die Bewegung von Mélenchon in der Lage, zum Beispiel in Marseille und in Amiens Wähler des Front National zurückzugewinnen. Sie haben das geschafft, indem sie mit den Leuten diskutiert haben. Sie haben gesagt, ihr müsst verstehen, dass die Situation nicht aufgrund der Einwanderer so ist, wie sie ist, sondern aufgrund der neoliberalen Globalisierung.
Another point I want to insist, the whole approach that I develop in my book cannot be understood if you don't locate yourself in what we call a non-essentialist perspective.
Man kann nicht verstehen, was ich in meinem Buch zum Ausdruck bringen möchte, wenn man sich nicht selber aus anti-essentialistischer Perspektive betrachtet. Identitäten sind nicht vorgegeben, sondern immer das Ergebnis politischer Konstruktionen. Es gibt also keine objektiven Interessen der Arbeiterklasse. Wir stellen das Konzept eines objektiven Interesses generell in Frage. Das findet man so auch bei Gramsci. Hegemonie besteht darin, dass sie das determiniert, was allgemein als vernünftig angesehen wird. Das ist immer das Ergebnis einer Reihe politischer und kultureller Interventionen. Es ergibt also keinen Sinn, die Realität zu negieren. Wir müssen uns im Gegenteil fragen, wie wir es verhindern können, dass die Arbeiterklasse zum Beispiel die Migranten für ihre Misere verantwortlich macht. Im Kampf um die Hegemonie muss also ein anderer Diskurs damit in direkten Wettbewerb treten, wie im Fall von Mélenchon, der erklärt, dass es eben nicht an den Migranten liegt und der die Herzen und den Geist der Menschen gewinnt.
To influence the heart and minds of people. And this is why I think and I repeat, for me the only way to fight against right-wing populism is by developing left-wing populism, by offering another discourse, another narrative that make people see things in a different way.
Reden wir mal darüber, wie das praktisch überhaupt funktionieren soll. Denn so wie Sie das darstellen, Frau Mouffe, klingt das alles so einfach. Es gibt sozusagen eine Energie der Empörung, die ist irgendwo da draußen in der Welt und man kann sich die einfach so nehmen, sie sich zunutze machen und sie in eine bestimmte Richtung lenken, eben mit linken oder rechten Argumenten. Aber ist das wirklich so einfach? Ist nicht eine Empörung über Ungerechtigkeit etwas fundamental anderes als ein Ressentiment, mit dem ja die Rechten meistens arbeiten?
It's true that in a sense easier for right-wing populists because they can use demagogic argument, you know, and make promises. And left populism can't do that.
Es stimmt, dass es in gewissem Sinne für den rechten Populismus einfacher ist, weil dieser sich demagogischer Mittel bedienen und irgendwelche Versprechungen machen kann. Linker Populismus kann das nicht machen. Es geht nicht um einen Wettbewerb demagogischer Behauptungen, nicht darum, wer den Menschen die besseren Illusionen verkaufen kann. Linker Populismus muss auf konkreten Vorschlägen basieren, die auf der Realität gründen und die die Situation wirklich verändern und die Leute zusammenbringen können. Wenn das nicht der Fall wäre und linke Populisten dann an die Regierung kämen, würden die Leute sich schnell wieder dem rechten Populismus anschließen. Deshalb ist es durchaus schwerer für linke Populisten.
Nach der Finanzkrise von 2007, 2008 gab es für kurze Zeit den populistischen Moment, wie Sie das nennen. Es gab den Erfolg von Bewegungen wie Occupy Wall Street und da gab es den Gegensatz wir gegen die Banken, wir gegen die Oligarchie. Das hielt aber nicht lange vor, sondern wandelte sich sehr schnell zu wir gegen die Eliten und gegen die Migranten. Da waren dann auf einmal beide der Gegner oder der Feind. Deutet das nicht darauf hin, dass dieses wir gegen die Schema eine innere Tendenz nach rechts hat, die man nicht so leicht kontrollieren kann?
No, I don't think so because
nein, das sehe ich nicht so. Die Bewegung der Indignados, der Empörten in Spanien und die Occupy-Bewegung stellen für mich einen Anfang der linken populistischen Bewegung dar. Das Problem bei Bewegungen wie Occupy liegt darin, dass es sich um rein horizontale Bewegungen handelt. Sie haben sich als gesellschaftliche Protestbewegung absichtlich nicht politisch organisiert. Sie wollten eine wahre Demokratie jenseits von Parteipolitik oder Gewerkschaften.
And of course, this is completely unrealistic. You are not going to transform society only on the basis of social movement. You need to have an articulation with transformation of the state.
Das ist natürlich vollkommen unrealistisch. Man wird die Gesellschaft nicht allein auf Basis sozialer Bewegungen verändern können. Man muss seine Vorstellungen bezüglich einer Veränderung des Staates artikulieren. In Spanien ist aber interessant, dass die Energie, die diese Indignados hervorgebracht hatten, die sich nach einem Jahr der Demonstrationen und dem Sieg der konservativen Partido Popular bereits wieder im Abklingen befand, dass diese Energie von einer Gruppe junger Intellektueller der Universidad Complutense wieder aufgegriffen wurde. Sie sagten sich, dass man diese Energie nicht ungenutzt lassen könne und politisch kanalisieren müsse. Also haben sie Podemos gegründet. Das Besondere am linken Populismus ist diese Synergie, die Verbindung zwischen populären gesellschaftlichen Bewegungen und politischen Parteien, eine Art Parteienbewegung. Was all diese linken Bewegungen gemeinsam haben, ist, dass sie an die Macht wollen.
So one point in common with all the left populist movement is that they want to come to power.
Ist Ihrer Meinung nach Sarah Wagenknecht von der Linkspartei in Deutschland mit ihrer Aufstehenbewegung ein Beispiel für so eine linkspopulistische Parteienbewegung, wie Sie sich das vorstellen?
Honestly, I don't want to make any judgment on that because I don't know enough.
Dazu möchte ich ehrlich gesagt kein Urteil abgeben, weil ich über diese Bewegung nicht genügend weiß. Das ist noch eine sehr junge Bewegung und ich kann zu dem, was in Deutschland passiert, keinen Kommentar abgeben, weil ich keine der entsprechenden Erklärungen gelesen habe. Ich möchte mich nur zu Dingen äußern, über die ich auch Bescheid weiß.
I don't want to make any judgment on that.
Am Ende Ihres Buches kommen Sie auf Nationalismus zu sprechen. Sie sind der Meinung, sagen Sie, dass man Nationalismus für linken Populismus nutzen kann. Wie soll das gehen?
Well, nationalism, there is not one nationalism, there are many different nationalism.
Es gibt ja nicht nur eine Form des Nationalismus, sondern viele verschiedene. Es kann progressive und regressive Varianten geben. Der schottische Nationalismus ist zum Beispiel eine sehr progressive Form des Nationalismus, weil er sehr inklusiv ist. Es ist kein Nationalismus, der sich auf die Schotten beschränkt. Es geht um die schottische Identität im Gegensatz zur englischen. Hier hat man den Wir-Ihr-Gegensatz. Aber das Wir beschränkt sich hier nicht auf biologische Schotten. Die Einwanderer sind hier Teil dieser Bewegung. Die nationale Dimension, ein Ausdruck, den ich dem des Nationalismus vorziehe, spielt durchaus eine Rolle. Vor allem bezüglich der affektiven Haltungen.
Well, the affective, the role of affects in politics. And I think that for me something very, very important. And that unfortunately the left is too rationalistic, does not understand the role of affects.
Der Affekt ist etwas, was die Linke, die zu rationalistisch ist, oft ausblendet. Die Linke versteht die Rolle des Affekts oft nicht. Das Gefühl, zu einem Land zu gehören, kann für manche Menschen sehr stark sein. Das kann man mögen oder auch nicht, aber man kann es nicht leugnen. Im Fall von Frankreich ist es für Jean-Luc Mélenchon wichtig, diesen Aspekt nicht allein Marine Le Pen zu überlassen. Sie bezieht sich natürlich in ganz bestimmter Weise auf die Nation. Aber die nationale Dimension muss nicht fremdenfeindlich sein. Aus dieser Perspektive haben die Franzosen einen großen Vorteil, den die Deutschen oder die Österreicher so nicht haben. Das ist die Französische Revolution. Das Narrativ der französischen Identität kann damit auf sehr progressive Art und Weise formuliert werden. Im Falle Frankreichs ist das, wie gesagt, einfach, weil die Französische Revolution Freiheit und Gleichheit für alle ausgerufen hat. Ich weiß, dass das im Fall von Deutschland schwieriger ist. Dennoch glaube ich, dass man diesen wichtigen Affekt, sich als Teil einer Nation zu fühlen, nicht komplett außer Acht lassen sollte. Ich ziehe es allerdings vor, von Patriotismus zu sprechen. Ich glaube, es braucht einen linken Patriotismus, um zu verhindern, dass eine nationale Form der Identifizierung auf rechte, fremdenfeindliche Art zustande kommt.
I think it's important to have a left-wing patriotism because it's in a way, in fact, to impede that national form of identification are going to be constructed in a right-wing xenophobic way.
Brauchen wir einen linken Populismus? Darüber habe ich gesprochen mit der streitbaren Politikwissenschaftlerin und Theoretikerin Chantal Mouffe. Und wenn Sie außerdem lesen möchten, Chantal Mouffes Buch heißt Für einen linken Populismus und ist erschienen im Surkamp Verlag. Durch rechtspopulistische Positionen ist in letzter Zeit besonders häufig die CSU aufgefallen. Das Kalkül dahinter ist natürlich klar. Bei der anstehenden Landtagswahl in Bayern will man sich damit gegenüber der AfD behaupten. Das Rezept scheint aber nicht zu funktionieren. Die CSU verliert in Bayern weiterhin an Stimmen. Die Grünen dagegen sind im Aufwind. Wird also auf den letzten Drücker jetzt vielleicht doch noch mal Zeit, sich ein bisschen in ein positiveres Licht zu rücken. Mit dem Thema Raumfahrt beispielsweise. So hatte sich das Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vermutlich gedacht, als er in dieser Woche eine geplante bajuwarische Weltraummission der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Und zwar mit einem Logo, das nicht nur aus dem Schriftzug Bavaria One, Mission Zukunft, sondern auch aus dem stilisierten Konterfei von Herrn Söder selbst besteht. Naja, hätte man sich vielleicht schon denken können, dass das nicht nur auf Zustimmung stoßen würde, oder? David Lauer kommentiert.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Aber mit der Ruhe in ihnen ist es vorbei. Wir schreiben das Jahr 2018. Die Internetmilliardäre Jeff Bezos und Elon Musk liefern sich mit ihren jeweiligen Firmen einen beinharten Kampf um Marktanteile an einer zukünftigen kommerziellen Raumfahrt. Der amerikanische Präsident Donald Trump fabuliert von der Gründung einer militärischen Space Force, um den Weltraum zur gewaltsamen Durchsetzung von Interessen nutzen zu können, die er für die amerikanischen ausgibt. Und als wäre all das nicht schon schlimm genug, springt der ebenfalls um seine Wiederwahl kämpfende bayerische Ministerpräsident Markus Söder auch noch auf die Rakete und kündigt zwei Wochen vor der Bayernwahl ein bayerisches Raumfahrtprogramm an. Unter anderem mit dem Ziel, einen bayerischen Satelliten ins All zu schießen. Der Name des Programms: Bavaria One. Man darf vermuten, dass Bayern 1 einfach bereits vergeben war. Dazu lässt sich der Ministerpräsident vor einem Logo fotografieren, das sein eigenes Konterfei im Stil des späten Captain Future zeigt. Man darf also zusammenfassend wohl sagen, der Weltraum ist auch nicht mehr, was er einmal war, seit er zum Battleground politischer und wirtschaftlicher Alphatiere und ihrer mehr oder weniger persönlichen strategischen Interessen geworden ist. Er wirkt wie ein heruntergekommenes Grand Hotel in einem ehemals noblen Kurort, wo einst der Adel vornehm dinierte, während sich heute nur noch geschmacklose Neureiche, peinliche Aufschneider und zwielichtige Glücksritter an der Bar herumdrücken. Ach, es blutet einem als Philosoph das Herz. Denn als die Eroberung des Weltraums vor fast 60 Jahren begann, offenbarte sie ein ganz anders gelagertes Potenzial. 1961 hatte der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch die Erde in einem Raumschiff umkreist. Ein Jahr später pries der große jüdische Moralphilosoph Emmanuel Levinas in seinem Essay »Heidegger, Gagarin und wir« diesen Moment als einzigartige Chance. Zum ersten Mal war es durch die Raumfahrttechnik möglich geworden, die Welt aus dem All von außen zu betrachten. In einem globalen Blick, der jeden lokalen irdischen Kontext sprengte. Für Levinas eröffnete dies die Möglichkeit, die unbedingte moralische Unantastbarkeit jedes Menschen als Individuum gleichsam sinnlich zu erfahren. Mit dieser Verknüpfung des Blicks aus dem Weltraum mit dem moralischen Universalismus nahm er ein Motiv Immanuel Kants auf, drehte jedoch dessen Blickrichtung um. Kant hatte ebenfalls die Universalität der Moral und die Unendlichkeit des Weltraums miteinander in Beziehung gesetzt, jedoch zeitbedingt von der Erde aus in den Himmel schauend. Zwei Dinge, so Kant im tausendfach zitierten Schlusswort seiner Kritik der praktischen Vernunft, zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Man möchte ein Programm ausrufen, diese Verknüpfung wieder im Bewusstsein der möchtegern Raumfahrer unserer Tage zu verankern. Ich wüsste schon einen Namen. Make space great again.
Freistaat, Weltall. Was Söderchens Mondfahrt mit Immanuel Levinas und Immanuel Kant zu tun hat. David Lauer war das im philosophischen Wochenkommentar. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Macht es gut. Tschüss.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.